Hier ist Duolog, der Podcast über Gott und die Welt und alles, was dazwischen liegt. Mein Name ist Karl Karzelek und am anderen Mikrofon hören Sie Jürgen Schulz. Okay, Jürgen, wir sind hier bei Duolog, unserem fünften offiziellen, unserem sechsten inoffiziellen Podcast für dieses Jahr. Das ist vielleicht sogar das Ende der ersten Staffel, wir wissen das noch nicht. Aber wir haben heute ein ganz besonderes Thema, Jürgen. Und bevor wir uns diesem Thema widmen, wollte ich einfach trotzdem mal bei dir reinhören. Erstens, wie geht es dir, Jürgen? Und zweitens, was für neue Bücher hast du in deinem Bücherschrank?
Also erstens, Karl, erstmal hallo auch an dieser Stelle in die Runde. Es ist tatsächlich eigentlich für mich der Jahresabschluss gewesen, nur du hast ja noch andere Pläne. Von daher glaube ich nicht, dass es der letzte für dieses Jahr ist, aber sehen wir, was noch vielleicht noch im Dezember auf den Markt kommt. Ja, mir geht's soweit gut. Und dir?
Mir geht's soweit eigentlich auch ganz gut, ja. Also ich kann mich nicht beschweren, die Kinder sind gesund. Es läuft eigentlich relativ, ich bin ganz entspannt. Das ist schon mal ganz wichtig. Diese Woche war etwas stressig, viele Termine, aber so ist das manchmal.
Bei uns, sagte ich schon gerade, gab es ein bisschen paar unerwartete Momente auch in der Gemeindearbeit, aber so ist das halt auch manchmal im Leben. Und November ist unser großer Geburtstagsmonat. Mhm. Von daher haben wir da eine Geburtstagsfeier nach der anderen im Familienkreis gehabt. Und das neigt sich langsam dem Ende zu. Am Sonntag feiern wir nochmal den Geburtstag unseres Dritten mit Großeltern nach. Hm. Aber dann ist auch langsam gut mit den ganzen Feierlichkeiten, kann man sich auf das ganze Gemeinde-Weihnachtsgeschehen und alles drumherum einstellen. Von daher ist auch gut so.
Genau.
Ja, Bücher. Hast du welche denn mitgebracht? Also ich kann gerne anfangen, aber ich hoffe, du hast auch welche da oder hast du diesmal keine?
Also ich habe ein neues Buch mitgebracht, das ich angefangen habe zu lesen. Das ist ein biografischer Sammelband. Da sind verschiedene britische, aber auch amerikanische Theologieprofessoren, die auf ihre Laufbahn zurückblicken, die stehen schon eher am Ende ihrer Laufbahn und einfach so einen Rückblick darüber geben. Wie sind sie zur Theologie gekommen und was hat sie in ihrer auch akademischen Karriere sehr stark geprägt? Welche Schwerpunkte haben sie gesetzt? Wodurch wurden sie besonders beeinflusst? Und was finden sie so im Rückblick gut oder auch vielleicht eher schwierig? Und wie hat das auch ihren Glauben geprägt? Und das fand ich, also ist schon interessant. Ich habe das jetzt zwar nicht so durchgelesen, wie ich manche anderen Bücher einfach verschlinge. Manchmal musste ich mich auch ein bisschen zwingen, weil ich nicht jeden kenne von denen, die dort auch da aufgeführt werden. Es sind einige Leute, die jetzt nicht aus meiner Sicht für mich selbst so im Fokus stehen. Aber es war trotzdem auch mal interessant, eben so hinter diese Kulissen zu schauen. Das ist das, was mich immer wieder fasziniert, wo man auch so eine Entwicklung mitbekommt. Wie prägt einen das, wenn man sich intensiv mit Gottes Wort beschäftigt, wenn man aber auch gerade als Universitätswissenschaftler oder so, auch in manchen Auseinandersetzungen steht, wo manche auch echte Verletzungen mitgemacht haben, mit ihren eigenen Gemeindehintergründen zum Beispiel oder sowas. Und das, also kann ich trotzdem jedem empfehlen, der auch vielleicht mal so einen Blick, das Interesse hat, vielleicht in diese Richtung was zu machen, Theologie, auch vielleicht akademisch, und mal so einen Blick zu bekommen, was bedeutet das eigentlich, worauf lasse ich mich da eigentlich ein? Also das fand ich, ist zwar jetzt kein Reißer, kein spannendes, super aufreizendes Buch, aber es ist trotzdem eine interessante Lektüre, um mal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Wie viele Theologen kommen denn da zu Wort?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Es sind, glaube ich, 10 oder bis 15 Biografien, die da drinnen dann zusammengestellt sind. Einige bekannte, James Dunn zum Beispiel, Andrew Lincoln und andere, die aus meiner Sicht, wie gesagt, eher etwas unbekannt waren.
Sind das jetzt aber allgemein Mainstream-Universitätsprofessoren oder auch jetzt Leute aus eher konservativeren theologischen Seminaren?
Also es sind eher aus konservativerer Richtung, aber eben nicht alles jetzt streng konservative Evangelikale, sondern auch einige, die so eher Richtung Mainstream dann auch sich entwickelt haben oder von dort auch gestartet sind und vielleicht etwas in die andere Richtung gerutscht sind. Also es ist eigentlich eine sehr bunte Mischung auch an theologischen Hintergründen.
Nee, ist ja schön, super. Weiteres Buch?
Ich habe einige so auf dem Schirm, aber jetzt habe ich erstmal das gelesen. Und sonst habe ich jetzt gerade nichts anderes, was ich jetzt auf der Platte habe.
Ja, dann übernehme ich mal, genau. Ja. Also es gab zwei Themen, die mich in der letzten Zeit sehr schwerpunktmäßig beschäftigt haben. Zum einen einmal die Entstehungsgeschichte des Kanons. Das habe ich im Theologischen Seminar Rheinland unterrichtet, als eine Einführung quasi, die Entstehung des Kanons, die Geschichte des Kanons. Und auf der anderen Seite das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir haben in der Gemeinde eine Predigtreihe gestartet, Credo, ich glaube. Gehen dann einfach durch die verschiedenen Aspekte des Glaubensbekenntnisses durch und in Sonntagsgottesdiensten als eine Predigtreihe. Genau. Und deswegen habe ich mich mit diesen beiden Themen viel beschäftigt, Bücher aus der Bibliothek rausgenommen und so weiter und kam. Und da habe ich einfach drei Beispiele mitgebracht. Das eine ist erstmal überhaupt kein Buch, sondern ein Artikel. Da geht es mir mehr um einen Artikel als um das Buch. Also der Titel des Buches insgesamt ist ein Sammelband, ist Hermeneutics, Authority and Canon von D.A. Carson und John Woodbridge herausgegeben. Also schon in die Jahre gekommen, ich glaube aus dem Jahr 83, also 1983. Ist ein bisschen, dürfte mal gerne ein Update erfahren, 86, aus dem Jahr 86. Aber das sind, kommen Theologen zu Wort wie Mu, wie Carson, Blomberg, Dunbar, Frame, Silver. Also wer den angelsächsischen Markt kennt, der wird diese Namen kennen. Und da gibt's einen Artikel drinne von David Dunbar, der mich sehr irgendwie auch, der hat mich total fasziniert. Und der Titel des Kapitels ist einfach The Biblical Canon. Was ich dort halt sehr interessant fand, ist erstmal, dass es ein sehr ausführliches Kapitel ist, über 100 Seiten, 120 Seiten allein dieser Kapitel, glaube ich, wo er auch sehr ins Detail geht und sich mit diesem gesamten Thema des biblischen Kanons sehr umfassend beschäftigt. Er hat eine starke historische Reflexion drinne, die Kirchenväter, die apostolischen Väter, dann die Kirchenväter, modernere Ansätze, neuere Ansätze, also sehr breit gefächert aufgestellt, verschiedene Sichtweisen, die zu Wort kommen. Er macht aber genauso die gründliche Arbeit, dass er Dinge auch definiert. Ist auch eine ganz wesentliche Sache bei diesem Thema, sich immer mit Definitionen auseinanderzusetzen. Er legt auch einen Fokus aufs AT. Viel findet man halt über das Neue Testament, über die Entstehung des NTs. Und dennoch widmet er sich, auch wenn man wirklich nicht viel zur Entstehung des ATs gesichert sagen kann, widmet er sich dennoch dem Thema. Und er schließt das Ganze dann mit vier neueren Ansätzen, Childs und den Holländern Ritterboss und noch zwei weiteren. Und es ist für mein Verständnis und für mich war es einfach eine sehr gute Einführung in das gesamte Thema, wenn es um die biblischen Kanon geht, sich damit nochmal neu auseinanderzusetzen, was ist Kanongeschichte. Könnte ich nur empfehlen, sich da nochmal mit zu beschäftigen. Wie gesagt, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber als eine super Einleitung und Einführung in das Thema finde ich das einen sehr empfehlenswerten Artikel. Und wenn man das Buch dann schon in den Händen hält und sich noch das ein oder andere Thema einen mehr interessiert, dann gibt es schon nützliche Kapitel auch noch von anderen. Aber für mich stach dieses Kapitel da an sich hervor. Das andere Buch in dem Rahmen ist im Gegensatz dazu dann ein recht aktuelles und neues. Das ist von Sven Große veröffentlicht worden. Aus dem Jahr, was ist das? Ist jetzt 2012 oder so etwas sogar sein. Also recht frisch. Sehe ich jetzt nicht genau, wann das veröffentlicht hat. Aber 2010 ist das Vorwort datiert. Der Titel ist Theologie des Kanons. Untertitel: Der christliche Kanon, seine Hermeneutik und die Historizität seiner Aussagen. Die Lehren der Kirchenväter als Grundlegung der Lehre von der Heiligen Schrift. Es erschien in der Studien zur Theologie und Bibelreihe, herausgegeben von der STH in Basel, dort wo er auch unterrichtet. Sven Große. Und ich fand es ein sehr gutes Buch dahingehend, dass es auch den Schwerpunkt auf Hermeneutik, Historizität mit einem Fokus auf die Kirchenväter halt legt. Zu sagen, woher kommt unser Glaube, woher kommt unsere Überzeugung auch in der Kanongeschichte. Die Pluspunkte, die ich bei dem Buch sehe, ist, dass er am Ende eine Aufstellung von prägnanten Thesen macht. Also am Ende des Buches finden wir sehr interessante Thesen auch über die Frage, welche Bedeutung hat Tradition für uns in dem Verständnis der Heiligen Schrift. Also insgesamt ein nicht allzu dickes Buch, aber doch ein bisschen technischer zu lesen. Sehr empfehlenswert über die Theologie des Kanons, weil mich auch dieser Ansatz sehr interessiert, wird ein gesundes Verständnis für die Bibel als solches zu gewinnen. Wir sind alles Zwerge und sitzen auf Schultern von Riesen. Von daher finde ich das ein sehr gelungenes, kurzes Werk. Wird auf jeden Fall demnächst auch in meiner eigenen Bibliothek landen. Habe ich mir vorgenommen, dass es demnächst dazukommen sollte. Genau, das sind aber die beiden Bücher über die Theologie oder beziehungsweise über die Geschichte des Kanons. Das andere Buch im Rahmen des Glaubensbekenntnisses, des Apostolikums, ist von Wolfhart Pannenberg. Er hat ein kleines Büchlein geschrieben, das Glaubensbekenntnis ausgelegt und verantwortet vor den Fragen der Gegenwart. Das wurde nochmal neu aufgelegt. Das ist schon auch die Version, die ich habe, älter, aus dem Jahr 72. Das Buch, er hat das nochmal neu auf, oder es wurde nochmal neu aufgelegt beim Gütersloher Verlagshaus. Wenn man es heute antiquarisch kaufen möchte, aus dem Jahr 2000 wurde es nochmal neu aufgelegt. Das kostet 150 Euro. Ich weiß nicht, was die Leute mit dem Buch gemacht haben. Aber das ist ein kleines Büchlein. Das sind halt keine 200 Seiten oder, ja, knapp 200 Seiten. 160, 170, nee, 180 Seiten, also 185 Seiten. Aber es ist ein Buch, das uns in die Tiefe des christlichen Glaubens einführt. Wolfhart Pannenberg arbeitet schon sehr gründlich, ist ja ein renommierter Theologe als solches, ohne Frage. Und gleichzeitig wirft es dann auch, gibt es uns auch ein gutes Verständnis dafür, wie auch im historisch-kritischen Kontext auch heute mit diesem alten Glaubensbekenntnis umgegangen wird und wie man es bewertet. Also es gibt immer wieder total wertvolle Goldnuggets in dem Buch, auch von theologischer Tiefe und von gedanklicher Tiefe über das Glaubensbekenntnis und gleichzeitig dann auch wiederum Momente, die mich irgendwie erschrecken, weil ich den Eindruck habe, das zieht mir den Füßen meines Glaubens weg, wenn ich bestimmte Thesen lese. Also, und deswegen finde ich das eine interessante Auseinandersetzung, mal zu sehen, auf diesem Glauben, der uns ein für alle Mal überliefert worden ist, berufen wir uns und dann aber auch, wie es der Titel sagt, vor den Fragen der Gegenwart, das Glaubensbekenntnis auszulegen und zu verantworten. Das ist manchmal so subjektiv, das ist manchmal so sehr, ja, eigentlich können wir es nicht glauben heute, mit unserer Überzeugung heute wissen wir, dass das so nicht war, wie es da geschrieben ist, aber es hat eine Gültigkeit, weil es der Kirche den Halt gibt. Also sehr, zum Teil Thesen, wo ich sage, gibt's nicht. Also also da fehlt mir dann auch erstmal die Sprache, da muss man echt nochmal neu gedanklich, nochmal neu einsteigen. Aber wer sich damit mal auseinandersetzen möchte, mit dem Glaubensbekenntnis und das auch wirklich auch kritisch mit den Fragen der Gegenwart, mit den Dingen, die uns heute allgemein in der Schule, im allgemeinen in unserem Leben begegnen, wer das mal auch durch die Linse von Pannenberg beobachtet haben möchte, dem kann ich dieses Buch nur sehr empfehlen.
Gut, super. Dann lass uns gleich ins Thema einsteigen. Und zwar, wie es der Zufall so will, hast du eine Bibelschule besucht. Richtig?
Mit dir zusammen,
Oh, mit
richtig?
mir zusammen, das stimmt. Du warst bei mir in der Klasse.
Oder du bei mir, wie auch immer man es sehen möchte.
Du bei mir. Das stimmt, wir waren sogar im gleichen Zeitraum dort. Unfassbar. Also, nee, wir haben ja beide eine Bibelschulausbildung hinter uns. Und wir haben beide, zumindest hast du es zur Hälfte gemacht und dann bist du woanders hingegangen, waren auch in Gießen an der FTA damals noch. Das heißt, wir haben einen ähnlichen Weg hinter uns, auch wenn du dann eben anderen Endpunkt gesetzt hast mit Dallas. Aber für mich war so eine Frage, die mich interessiert hat, worüber ich immer wieder so nachdenke. Bibelschule, gerade Bibelschule, die sehr praktisch sein will, aber auch so ein Seminar wie die FTH, die wollen einen auf den Dienst vorbereiten. Und jetzt hast du ein paar Jahre Dienst hinter dir und ich habe jetzt mittlerweile ein paar Jahre Dienst angesammelt. Und so eine Frage, die mich beschäftigt hat, war, okay, was von dem, was wir damals eigentlich gelernt haben, was haben wir eigentlich noch beibehalten? Was bringt uns noch etwas für den Dienst? Wo sagen wir, was ist übrig geblieben? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, was hat komplett gefehlt in der Ausbildung für das, was wir eigentlich bräuchten. Also wo wir sagen, darauf hat mich keiner vorbereitet.
Das kann ja auch sein, dass man einfach sich auch eingestehen muss, da habe ich einfach nicht den richtigen Wahlkurs genommen.
Ich meine, das ist sicherlich ein Thema, über das wir reden müssen, weil das für mich garantiert gilt.
Ach nee, egal.
Ja, nee. Aber ja, es kann auch natürlich die nächste Alternativmöglichkeit ist, dass man das zwar im Unterricht hatte, aber es verpennt hat. Was uns beiden natürlich
Ja,
nie passiert ist, aber
überhaupt nicht.
ist auch eine Möglichkeit für einige. So, lass uns mal darüber reden. Also vielleicht so der erste Punkt, was von dem, was wir damals mitbekommen haben, was ist übrig geblieben? Wo würden wir sagen, davon profitiere ich immer noch? Das ist mir unglaublich wichtig. Ich bin auch dankbar dafür, dass das so und so aufgegriffen wurde damals. Und was vielleicht ist von dem, was wir irgendwie damals mitbekommen haben, da denke ich, das bringt mir gar nichts.
Also ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt direkt erst einmal anfangen würde mit direkt etwas Fachlichem halt. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich, da gibt es garantiert Dinge und da kommen wir auch noch gleich zu. Aber was für mich ja, also Dinge, die einfach mich dann auch mit den Fähigkeiten von fachlicher Seite aus nochmal neu herausgefordert und geformt haben. Aber was ich viel stärker mitnehme aus dieser gesamten Zeit des Studiums, ist die gesamte Horizonterweiterung. Und die ist für meine Begriffe ein absolutes Muss gewesen, auch für den Gemeindedienst. Dazu gehört auch für uns als Familie dann dieser Schritt, dass wir halt 2 Jahre in Amerika gewohnt haben. Und diese Horizonterweiterung auch über den Tellerrand hinaus, ein Gefühl auch dafür zu haben, was bedeutet es, international zu sein? Was bedeutet es, dass man auf einmal ein Ausländer zu sein? Gerade jetzt in der Debatte mit den Flüchtlingen in Deutschland, die auch sich bei uns in die Gemeinde schon verirrt haben, oder allgemein an der Uni bei uns in Paderborn viele internationale Studenten, wir können mitempfinden. Wir empfinden etwas, für meine Frau und für mich und auch für unsere Kinder ist das etwas ganz Natürliches, dass wir uns in einem internationalen Kontext bewegen. Und das wäre mitnichten so gewesen, wenn wir nicht nach Amerika gegangen wären. Aber zurück zum ersten Gedanken des Theologiestudiums, Fokus darauf. Ich empfinde es als das Wichtigste, über die eigenen Wurzeln, die eigenen geistlichen Wurzeln, den eigenen geistlichen Background, aus dem man kommt, zu reflektieren. Also den reflektieren zu können und auch in einem guten Atmosphäre beurteilen zu können, was war hilfreich von dem, was ich an Glauben auch durch meine Eltern beziehungsweise durch meinen Gemeindekontext auch mitbekommen habe. Und wo sind aber Schlagseiten? Weil jeder hat Schlagseiten. Es gibt niemanden, der nicht irgendwie eine Schlagseite hat. Und das halt auszugleichen mit anderen, so einen Ausgleich zu finden durch Dozenten, die da einen herausfordern, da gab es Debatten und Diskussionen, an die ich mich heute noch immer wieder erinnere, die sehr prägend waren im Kontext, im Theologiestudium als solches. Aber halt auch nicht nur direkt in den Vorlesungen selbst, sondern auch mit den Mitstudenten. Auch da diese Vielfalt auch an Gemeindehintergründen, die sich dann auch in einem Klassenraum widerspiegelten, im Vorlesungssaal. Das war schon, das hat mich am stärksten geprägt und auch für den Gemeindedienst vorbereitet, damit ich nicht jedes Mal da sitze und völlig Panik kriege, wenn da irgendjemand mit irgendwelchen neuen wilden Ideen um die Ecke kommt. Also wilde Ideen für mein Empfinden, weil ich damit noch nie konfrontiert war. Das würde ich persönlich als das Wesentlichste mitnehmen aus dem Theologiestudium, warum es auch notwendig ist, dass man über den eigenen Tellerrand hinausschaut und sich dennoch theologisch selbst positionieren kann.
Und das ist, denke ich, auch eine große Stärke von überkonfessionellen Schulen, die eben nicht nur den eigenen Betrieb quasi fördern, sondern wo aus ganz verschiedenen Strömungen auch wirklich Leute zusammenkommen. Also das ist sicherlich ein Punkt, für den ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil ich merke, dass bevor ich zur Schule gekommen bin, war ich auch stark nur aus einer Richtung geprägt und hatte gar nicht so die Perspektive für das, was alles noch quasi da ist hier in Deutschland, was es gibt auch weltweit. Und wenn ich auch so in manche Gemeinden jetzt gucke, wo Leute wirklich seit 20 Jahren am gleichen Ort wohnen und in die gleiche Gemeinde gehen und auch da ihnen manchmal diese Perspektive für das fehlt, was es eben insgesamt noch gibt. Und wenn man einmal kennengelernt hat, es gibt andere Meinungen und die haben Jesus genauso lieb wie ich und die nehmen die Bibel genauso ernst wie ich und ich kann ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie schlampig arbeiten mit ihren Ergebnissen, dann muss ich zugestehen, diese Position kann man auch vertreten und das ist okay und ich baue Berührungsängste ab und ich habe da auch eine größere Freiheit, einfach auch diesen Menschen ganz natürlich und entspannt zu begegnen und selber auch entspannter zu werden in meiner Persönlichkeit dadurch, weil ich nicht das Gefühl haben muss, ich muss jetzt hier die einzig wahre Wahrheit verteidigen, sondern wir sind gemeinsam unterwegs, um die Wahrheit, die Jesus Christus ist, eben auch besser zu verstehen.
Ja, und jetzt, also das ist etwas, das uns verbindet halt, ne? Dass wir merken, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Gut, wir haben einen ähnlichen Werdegang hinter uns, auch beides mit überkonfessionellen Schulen, die wir besucht haben.
Ja.
Und diesen Gedanken der Überkonfessionalität finde ich auch sehr, auf jeden Fall sehr hilfreich, sehr nachdenkenswert. Ich merke halt auch, dass es Schulen gibt, die sich halt konfessionell gebunden haben, wo man schon auch einen überkonfessionellen Charakter bekommt durch die Studierenden. Also nicht alle Studierenden, die an eine konfessionell gebundene Schule kommen, kommen ja aus dem gleichen konfessionellen Hintergrund.
Das ist richtig.
Nachteilig finde ich es nur dann, wenn ich dann halt mitbekommen hatte von einem, gut, das hat sich jetzt in Amerika abgespielt, der an eine Ausbildungsstätte der südlichen Baptisten gegangen ist, die Gemeinde oder die Studenten die aus dem Gemeindebund der südlichen Baptisten kommen, zahlen weniger Studiengebühren als die halt nicht aus dem Hintergrund kommen. Und plötzlich war der Typ mit Freude südlicher Baptist, der halt vom Promotionsstudium her von dorthin gegangen ist. Das kann dann auch nachteilig sein, weil das so ein bisschen wie gekaufte Stimmen wirkt halt, ne? Wie gekaufte stimmt, Überzeugungen. Ja. Das muss man schon im Hinterkopf haben. Aber alles in allem ist es auch eine ganz andere, wenn man eine gewisse Vielfalt im Dozentenkollegium hat, beziehungsweise halt in der Dozentenschaft, dann ist das schon nicht zu unterschätzen halt, ne? Die wird halt eingeschränkter sein in einer konfessionell gebundenen Schule. Aber auch von denen gibt's gute. Aber trotz allem, ich bleib dabei, überkonfessionell ist auch, würde ich bevorzugen.
Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie meine eigenen Positionen weicher sehe oder dass ich da lockerer geworden bin in der Hinsicht, dass ich meine Überzeugungen aufgebe. Im Gegenteil, sondern ich habe manchmal das Gefühl, oder das ist vielleicht nicht nur, es ist wahrscheinlich auch wirklich so, dass man gerade dann unentspannt ist, wenn man sich seiner eigenen Position eben nicht sicher ist. Weil wenn ich das Gefühl habe, der stellt Fragen, auf die ich keine Antwort habe, aber ich weiß vom Gefühl her, dass das nicht sein kann, wie er denkt, dann reagiere ich auf einer emotionalen Ebene. Wenn ich aber verstehe, wo er herkommt, wenn ich, was wir auch gesprochen haben, Hermeneutik, wenn ich verstehe, auf welcher Grundlage er argumentiert, wenn ich mich selbst verstehe in meiner Herkunft, meine Tradition kenne, aber auch meine Überzeugungen wirklich auch mit Argumenten vertreten kann, dann muss ich nicht emotional reagieren, sondern kann ich einfach auch entspannt sagen, okay, ich verstehe, wo du stehst, ich verstehe aber auch, wo ich stehe und wir können einfach da auch auf einem sachlichen Ebene miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist etwas, was mir auch die Freiheit hier zum Beispiel vor Ort gibt, eben in der Evangelischen Allianz so. Ich weiß, dass einige ihre Probleme damit haben. Und auch hier gibt es eben diese Bandbreite vielleicht von Meinungen, wo ich sagen würde, okay, da kann ich nicht immer mitgehen. Aber trotzdem empfinde ich das als unglaublich auch bereichernd, diesen Austausch unter den Pastoren oder Hauptamtlichen zu haben, hier vor Ort, wo man sich einfach auch zu schätzen weiß, obwohl man vielleicht auf unterschiedlichen auch Positionen steht. Gut, das war das eine. Also sicherlich dieses Bewusstsein dafür, dass wir auch sehr viel davon profitiert haben, von den verschiedenen Meinungen, Perspektiven. Aber jetzt mehr in das Fachliche vielleicht hinein. Also wo würdest du sagen, das sind Dinge, die mich bis heute prägen, die auch vielleicht die Art, wie ich den Dienst vorbereite, wie ich an die Bibel herangehe, wie ich mit Menschen umgehe, wo habe ich wirklich etwas mitgenommen, was bis heute auch maßgeblich für mich ist?
Also was für mich maßgeblich geprägt hat, ist die Art, wie ich an die Predigt herangehe. Das ist also die gesamte Art, wie ich natürlich damit auch mit der Bibel umgehe, aber derzeit prägt mich das wieder nochmal ganz neu, die Frage, wie predige ich, wie wende ich Gottes Wort an, und das ist etwas, das sich durchgezogen hat durch die gesamte Zeit meines Theologiestudiums. Im Endeffekt will der Glaube gelebt werden und wir nehmen die Autorität für unser Glaubensleben nicht aus unseren Worten, sondern aus dem Wort Gottes. Und wie wenden wir sie auf das Heute an, auf das 21. Jahrhundert mit den Nöten und Fragen unserer Zeit? Das ist was, wo ich auch am meisten noch immer wieder auch zurückgehe zu der Literatur von meinen Dozenten und so weiter, um zu reflektieren, um zu schauen, was kann ich besser machen, wo muss ich dann arbeiten und wo ich mich noch lange nicht angekommen sehe. Also ich glaube, dass da auch in dem Bereich auch noch Fragen zu beantworten sind, allgemein halt auch theologisch Fragen zu beantworten sind. Für die Zukunft würde ich es sehen, diese Frage, wie komme ich vom Text tatsächlich zur Anwendung, dieser Schritt, Das ist für mich die Frage, die auch, wo ich auch noch eine Herausforderung sehen würde für uns als Exegeten, beziehungsweise auch für uns als Pastoren und als Prediger, als Theologen allgemein. Vielleicht dann auch ein bisschen Richtung praktische Theologie, aber ich weiß noch nicht mehr genau. Ich glaube, dass das nicht so sehr noch ein Schritt ist, nur für die praktische Theologie, sondern tatsächlich auch einer für die Exegese. Sich zu fragen, warum, oder Exegese, Theologe, für Exegese, für Theologie, zu überlegen, wie komme ich zu dem tatsächlichen Schritt dann, dass dieses Wort mit der Gültigkeit im Heute gelebt wird. Das ist das, was mich am meisten geprägt hat, würde ich sagen. Hm. Wie sieht's bei dir aus?
Also sicherlich ist auch die Predigt auch bei mir etwas, wovon ich sehr stark profitiert habe, von dem, was ich mitbekommen habe, was ich gelernt habe. Viele lächeln ja so ein bisschen oder sind auch sehr kritisch gegenüber die Methode, die zum Beispiel Klippert oder Stadelmann halt vertreten für die Predigtlehre mit dem Eva-Prinzip und dass das so strukturiert ist und das nimmt doch der ganzen Predigt die Lebendigkeit und man muss da doch kreativer sein und soll sich nicht solche Fesseln anlegen. Aber ich empfinde das eben nicht als Fesseln, sondern ich empfinde das als unglaublich auch hilfreich für mich, da so eine Struktur zu haben. Ich sage immer, das ist für mich das Skelett, auf dem ich dann das Fleisch ansetze, die Knochen, das sind die Knochen, wo die Sehnen drankommen, die Muskeln, das Fleisch, das ganze Aussehen, was dann auch wirklich diese organische Form bekommt. Und wenn man, natürlich, wenn man stur jetzt immer noch wie im ersten Bibelschuljahr quasi seine Struktur abarbeitet und das auch offensichtlich wird, dass man da eine Struktur abarbeitet, dann hat man immer noch, dann hat man ein Problem, weil man dann nicht wirklich weitergelernt hat. Aber wenn man es schafft, das für sich anzunehmen und dann auch für sich quasi zu etwas ganz Eigenem zu machen, so, und ich hoffe, dass mir das auch immer mehr gelingt, ich bin auch noch nicht ganz so weit, dann ist das etwas unglaublich Fruchtbares, weil ich finde, das macht immer noch am meisten auch Sinn, wenn man Predigt nicht als meine Gedanken versteht, sondern als die Gedanken Gottes an den Menschen weiterzugeben. Auch wenn es natürlich, ich habe auch gewisse Anpassungen vorgenommen, ich merke, dass das nicht immer so passt, dass ich manche Texte auch vielleicht mit einer etwas anderen Struktur auch angehen muss, gerade im Alten Testament, da hatten wir auch unsere Diskussion darüber, aber eben, dass ich da vielleicht auch einen etwas anderen Zugang finde, das ist dann eben dieses, in jeder Ausbildung kriegt man Handgriffe vermittelt, um eine Hilfe zu haben und muss dann selber aber auch das sich zu eigen machen und wird dann auch vielleicht einiges anders machen, als es jetzt der Meister einem vorgemacht hat. Dann muss man auch diese Fähigkeiten entwickeln, das wirklich ganz eigen zu machen.
Ich glaube aber auch der entscheidende Punkt ist, was du jetzt auch sagtest, diese Fähigkeiten, die man halt während der Ausbildung vermittelt bekommt, die man im Endeffekt dann, wo man auf der Kanzel nur das Ergebnis sieht oder im Gemeindedienst halt allgemein, dass man dann oft nur mit dem Ergebnis konfrontiert ist. Die Stunden, die wir dann auch an den Schreibtischen verbringen oder auch im Gebet verbringen, wo wir auch für die Gemeinde ringen und für die Gemeinde und für die Menschen, denen wir als Diener dienen. Also diese Stunden, die sieht man ja nicht. Und genau das ist aber auch das, um auch noch über den Predigtdienst mal über die eigentliche Predigt als solches auch mal den Blick hier über diesen Tellerrand hinauszuwerfen, zu sagen, die Stunden, die man arbeitet, das hat sich ja gewandelt ohne Ende durchs Studium. Also die Art, wie man am Schreibtisch sitzt, wie man einen Bibeltext auslegt, wie man mit einem Bibeltext umgeht, wie man den Text theologisch insgesamt einordnet, ein Blick für die historische Entwicklung, für die historische, auch wo auch die historische Theologie, die Kirchengeschichte für mich eine neue Wichtigkeit gewonnen hat, auch aus dieser Linse das Ganze zu sehen. Da hat sich, also wenn man in diesen Bereich reingeht, die Arbeitsweise, ich glaube, da gäbe es sehr vieles, was wir noch benennen könnten, was irgendwie besonders hervorsticht. Gibt es da vielleicht etwas, was dich da, wo du sagst, da, das war so ein ganz Schlüsselmoment?
Also sicherlich etwas, was mir unglaublich geholfen hat, ist das, was wir in Gießen gelernt haben mit der 12-Schritte-Methode, diese Exegese, wo wir halt eben konkrete Schritte auch durchgehen, um einen Text ganz zu erfassen, von der Übersetzung hin zur Textgrammatikanalyse, zur inhaltlichen Analyse, zur historischen Analyse, verschiedene Schritte, die dann durchgearbeitet werden. Ich gehe auch nicht alle 12 Schritte mehr durch. Ich mache das nicht so, dass ich das alles stupide abarbeite, aber es sind die Fragen, die ich trotzdem immer mitbringe an den Text. Und auch ich habe nicht immer die Zeit, das muss ich ehrlich zugeben, um wirklich ein schönes lexikalisches Schaubild zu machen, wobei ich das noch eher vielleicht mache als noch dann die semantische Analyse, die SKA, so schön, wie das so schön heißt im Fach FTH-Jargon. Dazu fehlt mir die Zeit. Aber trotzdem, ich weiß, wenn ich auch mal an Texte komme, wo ich wirklich durchbeißen muss, wo ich mich durcharbeiten muss und nicht sofort einen Zugang auch zu finde, dann habe ich die Hilfsmittel. Dann weiß ich, wie ich auch dann, manchmal muss man dann auch zu diesen 12 Schritten zurückgehen, um zu sagen, okay, ich gehe da durch und das wird mir helfen, diesen Text zu verstehen. Und das sind so Sachen, die eben dann in Fleisch und Blut übergehen, wo ich das nicht mehr immer bewusst abarbeite, aber wo es meine Arbeitsweise und mein Verständnis, mein Blick für das ganze Thema auch geprägt hat und was mich bis heute auch im Grunde begleitet.
Ja, und ich denke, dass das, also selbst diese 12-Schritt-Methode, die ist ja wiederum auch oder das ist eher, da gibt's ja noch andere Schritte, die dahinter liegen. Das ganze Sprachstudium, was dafür überhaupt notwendig ist, auch einen Zugang zu den Texten zu finden halt. Ne? Das sind oft so Dinge, die man während des Studiums oder die ich auch während des Studiums oft als, warum braucht man diese ganze Geschichte überhaupt so wahrnimmt? Wo auch diese Perspektive manches Mal fehlt, der lange Blick halt oder dieser Weitblick halt. Ne? Dass der dann einem fehlt. Jetzt rückblickend ist das wie so verschiedene Puzzlestücke, die aber ihren Sinn hatten und ihren Platz halt hatten. Also ich fand immer wieder das griechische Vokabelpauken eine Übung war, die mich auch am meisten an geistliche Disziplin erinnert hat. Also auch die Konsequenz zu zeigen, da nicht faul einfach durchzuhängen, weil die Folgen sind gravierend halt, ne?
Ja. Ja. Und auch eben dieses Sprachliche. Ich bin immer noch überrascht. Ich meine, Hebräisch ist Hebräisch und ich finde
es eine ganz tolle Sprache.
Ja, ich glaube dir das, Jürgen, und ich freue mich, dass du deine Freude dran hast. Ja, ich merke, dass ich da einfach den Anschluss immer mehr verliere. Aber gerade Griechisch, wenn ich mich im Neuen Testament bewege, wenn ich Texte, also der Anfang meiner Predigt ist immer tatsächlich mit dem griechischen Text, dass ich versuche, den für mich zu übersetzen, um da auch ein Gespür dafür zu bekommen, wo sind vielleicht die Stolpersteine und so. Und das funktioniert nicht, wenn ich vom deutschen Text her dann einzelne Begriffe mir angucke, sondern da muss ich wirklich dann auch im griechischen Wasser schwimmen, um eben die ganzen Hindernisse oder Wellen und andere Sachen wahrzunehmen, die sich dort verbergen. Und da bin ich immer noch froh, dass ich das nicht aufgegeben habe, sondern dass ich da noch dran bin. Und ich merke, dass immer noch sehr viel auch da erhalten geblieben ist. Und je mehr man damit arbeitet, umso mehr bleibt ja auch. Und so versuche ich wirklich auch, ich gehe gerade momentan zum Beispiel in meiner stillen Zeit ganz aktiv durch den Hebräerbrief durch. Manchmal sitze ich eine Woche an einem Vers, weil ich versuche, den halt eben zu übersetzen und auch auszulegen und dann die Zusammenhänge zu verstehen und das prägt dann eben auch das generelle Verständnis vom Wort Gottes.
Kleiner Spoiler an dieser Stelle, ist das nicht etwas, was man auf kpk.de derzeit findet? Deine Hebräer-Studien?
Genau, kpk.eu, da findet man auf meinem Blog, ich publiziere immer dann, wenn was fertig ist, immer einen Vers, manchmal zwei Verse, wo ich halt eben die Ergebnisse meines Nachdenkens dann, und das ist direkt aus der Werkstatt quasi, das ist kein geschliffener Kommentar, sondern das ist der Stand meines Denkens in dieser Hinsicht, ja.
Aber wo siehst du sprachlich gesehen zum Beispiel auch vielleicht Limits? Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, das habe ich geglaubt, dass mir das sprachlich weiterhelfen wird, aber ich merke, auch hier hat das Theologiestudium seine Limits.
Ich denke vielleicht eher in dem Selbstanspruch, das dann alles im Alltag so umzusetzen, wie wir es im Studium vermittelt bekommen haben. Also gerade eben wie ein großer Schwerpunkt in Gießen durch Heinrich von Siebenthal ist eben diese Textgrammatik, dass man sich mit dass man ein Schaubild auch erstellt für die Texte und dass daraus automatisch auch die Struktur ersichtlich wird, dass man dann auch ein semantisches Schaubild erstellt und dadurch die inhaltlichen Zusammenhänge noch deutlicher werden. Und das ist etwas, wo ich gehofft habe, dass ich das stärker in meinem Alltag auch umsetzen kann. Mir fehlt da vielleicht auch die Disziplin. Ich weiß, dass mein Bruder das zum Beispiel vielleicht auch länger durchgezogen hat als ich. Ich weiß nicht, wie es bei ihm gerade aussieht. Ich denke, dieser Anspruch, dass man das auch wirklich dann im Alltag genauso umsetzen kann wie im Studium, das ist halt eben abhängig davon, wie viel Zeit man hat und wie diszipliniert man ist. Und ich merke, dass mir das halt ein bisschen untergegangen ist. Das ist aber nicht der Schuld des Studiums, sondern es ist einfach auch der Realität des Lebens und auch meiner eigenen Disziplin geschuldet.
Ja, und ich denke, dass das auch etwas ist, was Das Theologiestudium kann auch einem, oder erzeugt natürlich, was auch positiv ist, ein gewisses ideales Bild von Dienst und auch von Gemeinde. Und gerade wenn man dann im Gemeindekontext steht und dient, dann merkt man auch manchmal, ey, ja, das besser wird's halt nicht, ne? So fühlt man sich manchmal, dass man sagt, die Hoffnung möchte man nicht aufgeben, dass es besser wird, aber es gibt manche Situationen im Gemeindealltag, die haben mit unserem, da bringt Griechisch und Hebräisch einem eher Prügel als Segen, so in der Form, wenn man es zu radikal irgendwie raushängen lässt oder so. Und das finde ich ist auch, dieser Blick für die Praxis, den kann man während des Studiums nur so beschränkt bekommen. Dafür ist das Theologiestudium aber auch nicht da halt als solches. Richtig, und das ist halt etwas, was ich immer wieder auch betonen würde gegenüber Studenten, dass man sich schon bewusst sein muss, ich lerne hier Handwerkszeug, das angewandt werden möchte in einem Kontext, den ich auf keinen Fall aus den Augen verlieren sollte. Also ja. Ich kann mich daran erinnern, während des Studiums kam in Gießen einer da, der Dozenten, mal auf mich drauf zu und sagte, Herr Schulz, vergessen Sie eins nicht, Sie sind noch immer in erster Linie Student und nicht Pastor einer Gemeinde. Und ich diesen Tritt in den Hintern, den fand ich sehr hilfreich. Also der begleitet mich schon auch manches Mal zu sagen, weil ich dann eher so war, ich war so im Gemeindedienst mit involviert, dass ich da auch manches Mal das Studium, denke ich, schon vernachlässigt habe und mehr hätte auch machen können. Und gleichzeitig würde ich aber auch jedem nur Mut machen, auf gar keinen Fall nur auf dem Campus sich zu bewegen, sondern auch wirklich Fuß zu fassen in einer lokalen Gemeinde. Denn es gibt Dinge, die kann ein und soll auch eine Uni oder eine Hochschule auch nicht leisten. Das Gemeinde bleibt eine eigene Größe, wo wir reingehören, auch als Studenten.
Und gleichzeitig kann man das, was du gesagt bekommen hast, umdrehen und sagen, wenn man Pastor ist, muss man sich sagen, du bist Pastor und nicht Theologieprofessor.
Genau.
Also es ist nicht mein Job, von der Kanzel eine Vorlesung zu halten. Und ich denke, das ist etwas, was auch immer wieder erwähnt worden ist, aber es kann vielleicht auch noch deutlicher herausgestellt werden, dass vielleicht auch eben dieses Eisbergbild, 80% des Eisbergs ist unter Wasser und so muss das auch bei der Predigt sein. Und das ist manchmal frustrierend, weil ich hier sitze und super Erkenntnisse habe. Wir gehen gerade durch den Korintherbrief auch durch und ganz viel auch an Rohmaterial da ist, was ich aber in der Predigt nicht verwenden kann, weil es einfach die Predigt überfrachten würde. Und ich will zwischen 30 und 40 Minuten bleiben. Ich will das nicht jedes Mal eine Stunde machen. Und dann muss ich mich auch beschränken und sagen, boah, ich würde jetzt gerne dieses Thema auch noch reinbringen, aber das passt jetzt einfach nicht in dieses Gesamtthema. Und auch meine Griechischkenntnisse, ich erwähne ganz selten, dass es Griechisch gibt und dass das irgendwie eine Rolle hier spielt, sondern ich präsentiere nur meine Ergebnisse.
Wann machst du das?
Es gibt manchmal, wenn ich merke zum Beispiel, dass es in Übersetzungen 5 Varianten gibt, und ich schaue mir möglichst die Standardübersetzung vor der Predigt auch immer an. Wir benutzen hier bei uns die Lutherbibel. Wir haben uns darauf geeinigt so ein bisschen, weil wir sie auch ausliegen haben zum Mitlesen während der Predigt. Und früher habe ich die Einheitsübersetzung bei den Predigten benutzt. Und wenn ich merke, da bei den Übersetzungen zum Beispiel gibt es 4 verschiedene Varianten. Und ich selber tendiere aber zu einer, die vielleicht sogar in gar keiner von denen drinne ist. Und ich muss das, dann will ich schon erklären, wieso es so viele Unterschiede gibt. Und dann will ich auch sagen, okay, das hat auch etwas mit dem zu tun, welche Sprache da auch in der Bibel die grundlegende Sprache ist. Aber ich mache das nur ganz kurz und mache da keine Ausführung darüber. Ich erwähne auch nicht mal das griechische Wort oder sowas, sondern ich versuche das wirklich auch sehr zugänglich zu machen. Aber eben dieses Gefühl, ich würde gern mehr machen. Und ich würde vielleicht gern mehr weitergeben, aber wir haben bei uns nicht den Raum dafür. Erstens in der Predigt nicht und dann muss man entweder sowas wie eine Bibelstunde oder wie ein Bibelschulsystem oder ein Gemeindeschulsystem dann drinne haben, wo man sowas unterbringen könnte. Aber eben die Kanzel ist nicht dafür da.
Ja, und das ist, damit sprichst du auch etwas an, so eine gewisse Sehnsucht oder so ein gewisses Empfinden, dass etwas im Gemeindedienst auch verloren geht vom Theologiestudium. Was ist das für dich? Gibt's da was, wo du sagst, ey, das war mir total wichtig im Studium, aber das hat für die Praxis nicht die größte Relevanz, beziehungsweise findet einfach keinen Platz, also passt einfach zeitlich nicht rein. Das mag ja auch von Kontext zu Kontext anders sein, aber gibt's da Dinge für dich?
Wir haben ja über die Ausführlichkeit auch der Predigtvorbereitung gesprochen und wenn manchmal so Peillinien hört, wo man sagt, für eine Minute Predigt eine Stunde Vorbereitung. Wenn ich 30 Stunden in der Woche Dienst habe, kann ich nicht 30 Stunden für die Predigt aufwenden. sondern ich muss es sehr stark auch begrenzen. Das heißt, ich muss eben manchmal Abkürzungen nehmen, ich muss manchmal manches runterbrechen, weil ich eben nicht 30 Stunden Vorbereitung für eine Predigt machen kann, wenn ich gerade zum Beispiel jede Woche predige. Geht einfach nicht. Das ist etwas, wo dann halt eben auch von dieser Vorbereitungszeit, und dann kann es passieren, dass man auch so einen Schlendrian reinbekommt, dass man diese Fähigkeiten auch vernachlässigt, und deshalb ist es wichtig, das für sich persönlich trotzdem irgendwo beizubehalten. Aber das geht dann halt eben, kann auch schnell im Dienst verloren gehen. Und das andere ist einfach auch, im Studium beschäftigt man sich hoffentlich idealerweise auch mit neuen Entwicklungen in der Theologie. Sachen, die spannend sind, neue Theorien, neue Gedanken. Und da habe ich mir schon im Studium den Riegel vorgeschoben zu sagen, ich werde von der Kanzel nicht irgendetwas predigen, wo ich das noch nicht für mich selbst durchdacht habe. Nur weil es gerade irgendwie en vogue ist, weil es gerade ein Riesenthema ist oder sowas. Ich muss nicht alle Debatten aus der Christianity Today auf die Kanzel draufbringen, weil es die Leute verwirrt. Und weil ich, wenn ich selbst die Sicherheit nicht habe, es auch nicht sicher vermitteln kann. Und auch da dann eben zu sagen, auch das, in der Kanzel bringe ich das, was sicher ist. Und im Studium beschäftige ich mich mit dem vielleicht, was experimentell ist. Aber das, da muss ich dann auch irgendwo die Grenzen setzen können. Mhm.
Ja, ich glaube, dass also das, was ich oder was mich im Gemeindedienst immer wieder auch eingeholt hat, ist dann auch letzten Endes die Frage, was ist die Aufgabe des Pastors? Hm. Also beziehungsweise, was ist überhaupt, wenn ich in einer Gemeinde angestellt bin, was soll ich dann überhaupt tun? Ja. Was soll ich machen? Also klar, da braucht man eine klare Aufgabenbeschreibung für. Da ist halt auch nicht jede Gemeinde bereitet alles immer so gut vor, dass man vernünftig durchstarten kann, dass allen Beteiligten alles klar ist. Das ist ja ein bisschen meine Biografie, dass da einfach viel Unklarheit auch war über, was sind eigentlich die Aufgaben. Und dann begegne ich auch in Gesprächen Menschen, die einfach ganz andere Wünsche und Vorstellungen haben. Ein Beispiel war bei mir, dass auch von einem guten Freund und so weiter auch, also da ist jetzt auch persönlich keine Differenzen zu dem Menschen, der mir das sagte. Aber er sagt, der gute Mann sagte mir, als ich am Anfang in dem Gemeindedienst an meiner ersten Station einstieg, dass was er sich am meisten für die Gemeinde wünscht und als notwendig sieht, ist jemand, der, und er hat das, er hat den Vergleich gebraucht, wie so Psychotherapeuten. Menschen, die sich Zeit nehmen für tiefe seelsorgerliche Gespräche, denn es gibt so viel Not in der Gemeinde, womit man sich auseinandersetzen muss. Und mich hat das begleitet, weil ich überhaupt nicht der Psychotherapeut bin. Also ich bin zwar schon auch zugänglich und auch jetzt seelsorgerlich nicht der letzte Haudegen oder so, der überhaupt kein Empfinden hat oder so, aber für mich war völlig klar, dass das nicht meine Gaben und meine Stärken sind. Und ich glaube, dass das halt etwas ist, was man mitnehmen muss in den Gemeindedienst, dass es Dinge gibt, die mich interessieren im Studium, die einfach ihren Platz im Gemeindeleben nicht unbedingt haben werden. Ja. Und dann muss man sich auch klar machen, was sind meine Gaben, Stärken, Fähigkeiten, und dann auch sicher gehen, dass man sich tatsächlich auch in diesem Gaben und in diesen Stärken und Fähigkeiten Feld auch bewegt, wenn man im Endeffekt eine Aufgabe in der Gemeinde wahrnehmen soll, die überhaupt nicht einem Persönlichkeitstyp und Charaktertyp und so weiter entsprechen, dann wird es in die Hose gehen. Und das sind halt so Dinge, also ich fand es immer sehr schade, also was ich immer wieder vermisst habe, ist auch wirklich eine Offenheit für durchdachte theologische Diskussionen. Also dieses, irgendwie ist es nicht gelungen, in der ersten Station auf jeden Fall sich so zu finden, dass man auch tatsächlich reflektiert theologisch diskutieren kann. Und das habe ich vermisst, weil Gemeinde schon der Ort ist, wo über geistliche Wahrheiten auch nicht unbedingt auf der Kanzel, wie du schon sagtest, aber allgemein sonst, wenn Leute Interesse haben an dem Thema und so weiter, wo man auch die Mühe sich machen sollte, auch tiefer einzutauchen in Gottes Wort, wo auch der Eindruck bei mir oft da war, dass Menschen das grundsätzlich wollen, also sich mit auch schwierigeren geistlichen Themen auseinandersetzen wollen, theologischen Themen. Aber dann letzten Endes diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, was bedeutet das? Dann auch zu sagen, okay, wie reflektiere ich denn auch meine eigene Position und ordne ich die dann auch theologisch ein, unter historischen Aspekten, unter konfessionellen Aspekten, unter denominationellen Aspekten und so weiter halt. Ne? Diese Reflexion, die fehlte. Und ich will das gar nicht zu allgemein sagen, dass ich sage, die Gemeinde, das ist grundsätzlich in Gemeinden so, noch möchte ich sagen, dass die Leute da irgendwie dumm waren, das nicht konnten oder so, überhaupt nicht. Es war einfach nur etwas, was ich vermisst habe. Das ist etwas, was mich schon sehr da begleitet hat, ja.
Na, da sind wir auch schon beim letzten Block im Grunde. Was ist das, was wir, wenn wir auf unseren Dienst jetzt gucken, auf die ersten Erfahrungen, die wir gesammelt haben, was ist das, was wir uns vielleicht mehr gewünscht hätten im Studium? Also wir hatten ja auch das Thema mit Wahlkursen und ich sag jedem immer, ich wollte eigentlich nicht dauerhaft in den hauptamtlichen Diensten der Gemeinde und habe deshalb im Grunde auch im Theologiestudium alles, was Schwerpunkt praktische Theologie, Pastoraltheologie war und so, ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Du hast es gemieden, und, sagen wir es mal so.
Man kann es vielleicht auch so sagen, ja. Und von daher weiß ich jetzt nicht eben, du hast vielleicht auch mehr mitgenommen, kannst auch sagen, doch, dass da gibt es auch die Möglichkeiten, das mitzubekommen. Aber wenn ich so auf meine Station jetzt gucke, merke ich, was mir manchmal fehlt, ist so ein bisschen Hilfe im pastoralen Alltag. Also wenn es darum geht, wie bin ich in der Gemeindevorstandssitzung, Ältestensitzung, wenn ich sie leite, worauf muss ich achten, was sind da die Schwerpunkte, was ist mein Job, was ist nicht mein Job, wie gehe ich damit um als Anfänger im Dienst mit Leuten, die schon gestanden sind, solche Fragen. Das andere ist Frage nach Jüngerschaft, Mentoring, das war für mich auch etwas, was ich jetzt nicht so stark mitbekommen habe, wo ich aber merke, wie wichtig das ist, wie unglaublich wichtig das für den Gemeindedienst ist, Leute an die Hand zu nehmen, sie zu begleiten und ihnen da auch einfach auch Hilfen mit auf den Weg zu geben und auch darin selbst dann geschulter zu sein. Und das Dritte ist, jetzt muss ich gerade überlegen, was ist das Dritte? Ach so, ja, ganz praktische Sachen. So, Vereinsrecht zum Beispiel. Gemeinden sind häufig als Vereine organisiert. Und da den Blick, da musste ich mich selbst erstmal ganz tief einarbeiten. Bei uns ist eine Sondersituation durch das Pflegeunternehmen, das zu uns als Gemeinde gehört. Aber auch trotzdem, das ist immer wieder ein Thema, das zu Schwierigkeiten auch führen kann in Gemeinden, zu Streit auch manchmal und sich da auch auszukennen. Aber auch Fragen wie steuerrechtliche Sachen, wenn ich jetzt irgendwo anders predige und dafür Fahrgeld annehme oder wie kann man das managen, was ist da möglich, was nicht, so ganz praktische Fragen, die halt eben eine Bibelschule vielleicht nicht liefern kann, aber wo ich dachte, das ist eigentlich das, womit ich mich viel beschäftige und wo ich mich komplett selbst mit durcharbeiten musste.
Kannst du dich daran erinnern, während unserer Zeit an der FDA, dass es ein Plenum gab über, also wahrscheinlich hast du das Plenum gemieden, wo es um Dozenten ging, die halt auch pastorale Erfahrung haben. Wir hatten so eine einfach eine Podiumsdiskussion oder so ein Podiumsaustausch. Okay. 4, 5 Dozenten, ich glaube, das haben sie 2-mal gemacht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass da halt Helge Stadelmann, Heiko Wenzel war mit dabei. Andreas Trackler hat was gesagt, weil er ja auch als Geschäftsführer der FDA und in der Baptistengemeinde in Gießen auch im Ältestenkreis Verantwortung trägt. Und da gab es so verschiedene Aspekte. Kannst du dich daran erinnern?
Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, wir haben so viele Pläne gehabt, da hat man auch eben bei jedem nicht immer so aufgepasst.
Ja, ich fand es nur, dieses Plenum ist für mich dahingehend herausgestochen, weil er in diesem Plenum wurden Aspekte angesprochen, wie zum Beispiel einen Arbeitsvertrag. Und ich kann mich noch an einen Satz von Andreas Trackler erinnern, wie er sagte, ey, Gott hat mit den Menschen Bünde geschlossen und Verträge also eingegangen, dann sollten wir auch in den Gemeinden vernünftige Verträge abschließen. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die irgendwie aber auch untergehen. Also ich hatte in meiner ersten Station nicht einen einzigen Arbeitsvertrag, in meiner zweiten auch nicht. Also klar, die zweite ist Gemeindegründungssituation, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Den Verein, den ich, also in dem ich angestellt bin, den habe ich mitgegründet und so weiter. Also ist ja auch alles nochmal einfach anders halt. Ne? Zumindest sind das wichtige Aspekte, die berücksichtigt werden sollten und müssten und auf die man tatsächlich im Studium auch wenig eingeht und auch, ich weiß gar nicht, ob man da unbedingt drauf eingehen kann, denn Gemeinden sind zum Teil so unterschiedlich aufgebaut, so unterschiedlich organisiert, also von den Bünden alleine her, wenn eine Gemeinde zu einem klassischen Bund gehört, FEG, Baptisten oder sucht ihr einen aus, dann haben die ja auch Ansprechpartner, gerade was diese ganzen praktischen Fragen betrifft. Die haben ja da hast du eine Telefonnummer, da kannst du anrufen und sagen, du, das ist die Frage, die mich beschäftigt, da ist ein Fachmann hinten sitzen, der dir sagen kann, für uns, wir machen das so und so, wir haben das so und so geregelt. Wenn man dann aber einen Kontext sich bewegt, wie du und ich gerade auch, wo wir eher keinem Bund angehören, in Vereinen organisiert sind, dann sind die Fragen sofort aktuell da. Und ich stimme dir zu, diese Frage hat mich schon länger beschäftigt. Ich habe jetzt keine Scheu, mich in solchen Themen einzuarbeiten und habe dafür auch ein gewisses Händchen. Und deswegen ging mir das dann auch recht schnell oder habe ich auch ein recht gutes Verständnis für entwickelt. Aber ich fände es trotzdem recht sinnvoll, auch mal dazu auch gezielter auch an in theologischen Ausbildungsstätten auch Vorträge zu halten. Denn wir werden ja auch als Pastoren oder beziehungsweise als Mitarbeiter in Gemeinden in leitenden Funktionen ja auch Impulse setzen. Und gleichzeitig bedeutet das dann auch, welche Impulse nimmt man mit? Also wie geht man solche Themen an, wenn Gemeindemitglieder so einen Impuls von uns mitnehmen und sagen, okay, und ich finde das super und ich möchte hier eine sozialdiakonische Initiative starten in unserer Stadt. Man hat dafür eine Offenheit, hat aber noch nicht die ganze Erfahrung. Und wen fragt man? Ja, der Impulsgeber war, also dich und mich. Und ja. da halt dann wenigstens ein gewisses Know-how zu haben, gewisse gesunde Leitlinien zu haben, die man sich nicht alle erst selbst erarbeiten muss und dann vielleicht auch beim Amtsgericht schon total einen schlechten Ruf hat, weil man alles irgendwie verhunzt eingereicht hat an Papierkram so etwas. Ja. Das fände ich schon hilfreich, ja, das stimmt.
Aber zumindest als Wahlfach, dass man auch... Mich hat vor allem beschäftigt, es gibt natürlich eben die Bünde, die sind vielleicht häufig auch als Körperschaften organisiert, das ist wieder was anderes, aber auch das zu erklären, was ist der Unterschied zwischen einer Körperschaft und einem Verein, dass man auch mal da das präsentiert bekommt, aber auch wie kann grundsätzlich eine Gemeinde als Verein aufgestellt sein? Und da gibt es aus meiner Sicht drei Modelle, eben es gibt einen Rumpfverein, wo halt eben eine kleine Teil der Gemeinde als Vereinsvertreter quasi tätig ist und der Rest hat damit nichts zu tun, dann gibt es Gemeinde ist Verein und Verein ist Gemeinde, wo alle Mitglieder Vereinsmitglieder sind und es komplett aufgestellt ist oder halt eben komplett ohne Verein. Und alles hat Vor- und Nachteile. Und auch das dann einfach mal präsentiert zu bekommen, ich musste das für mich selbst erarbeiten und ich will vielleicht auch mal irgendwann so eine Struktur dazu auf meinen Blog stellen, als Hilfe für andere, aber eben so diese grundsätzlichen Vor- und Nachteile präsentiert zu bekommen, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt in so eine Gemeinde komme und die hat diese Struktur, worauf muss ich achten, wo könnten Probleme entstehen und.
Ja, das ist dann natürlich aber auch alles jetzt sehr technisch halt, ne? Aber was sind so Dinge inhaltlich? Also was würdest du sagen, du hast einiges aufgegriffen halt auch mit inhaltlich, ne, so mit Jüngerschaftsaspekten, wie mache ich das, pastoraltheologische Aspekte. Also ich kann mich auf jeden Fall an den Unterricht erinnern mit Stephen Beck über Pastoraltheologie, wo schon auch viele sehr hilfreiche Dinge mit dabei waren. Was ich insgesamt, ich habe das vierte Jahr ja auch nicht in Gießen studiert, ich war dann schon im Ausland, 3 Jahre war ich ja in Gießen, das vierte habe ich ja nicht gemacht. Das kann sein, dass ich da nochmal einige Kurse auch in praktische Theologie gehabt hätte, die auch, vielleicht wären sie angeboten, also das muss man bedenken bei den Gedanken, die ich jetzt äußere. Für mich ist der gesamte Bereich also Traupredigten, Trauerreden, Kasualien ist der Oberbegriff dafür. Das ist etwas, wo ich sagen würde, das sollte man mitgemacht haben. Und selbst wenn man nicht im Endeffekt der große Trauerredner ist oder der große Hochzeitsredner wird, aber im Gemeindekontext für diese besonderen Momente auch eine Hilfestellung mitbekommen zu haben, fände ich sinnvoll dass man da auf jeden Fall drauf eingeht halt stärker. Aber man muss sich sowieso beschränken. Also man kann nicht alles im Theologiestudium anbieten, aber das wäre etwas, was in meinem Empfinden, also ich habe etliche Trauerpredigten oder Trauerreden gehalten, sei es direkt am Grab mit den Verstorbenen, mit den Angehörigen der Verstorbenen, oder aber auch dass wir als Gemeinde nur unsere Räume zur Verfügung gestellt hatten und eine Trauergesellschaft zu uns kam, wo wir dann nochmal ein gewisses Rahmenprogramm geliefert haben. Und für mich war das immer wieder ein Ringen. Gut, ich habe da eine gewisse Erfahrung dann irgendwann gesammelt, aber mir fehlte das so ein bisschen. Ich habe dann auch Richtung Literatur mich ein bisschen umgeschaut, um das ein bisschen besser einordnen zu können. Was sind Dinge, die auf gar keinen Fall gehen? Also was darf zum Beispiel auch nicht fehlen? Es gibt ja Dinge, die dürfen einfach nicht fehlen. Die müssen unbedingt da sein. Ja, ich glaube aber vieles von dem, was wir jetzt auch so sagen, was uns in der Praxis gefehlt hat, kurz zurück einen Schritt, also alles, was mit seelsorgerlichen Verantwortung zu tun hat, ein Verständnis dafür zu haben, Depressionen erkennen zu können, Borderline-Geschichten, wo auch die Grenzen meiner eigenen seelsorgerlichen Fähigkeiten erreicht sind, wo bin ich herausgefordert, dann auch mit Psychotherapeuten oder Psychologen vor Ort zu sprechen, um halt auch Gemeindemitglieder vielleicht auch zu überweisen, dahingehend. Das Verhältnis Psychologie, Seelsorge, Psychotherapie, Seelsorge, all diese Themen sind in meinen Augen für einen Gemeindedienst unabdingbar. Also da muss man ein gewisses Verständnis haben.
Teilweise wird das ja, ich weiß, dass wir das in Prag diskutiert haben, dass wir es auch in Gießen gibt es ja auch mit, du warst glaube ich sogar auch selbst in dem Kurs Seelsorge und Psychologie.
Ja, ja.
Aber es ist halt, meine, da muss man auch die Grenzen des Studiums wirklich anerkennen und sagen, das kann nicht alles leisten und das kann nicht jede Eventualität aufgreifen. Und von daher, das ist immer so diese Schwierigkeit, dass man im Studium nicht eben alles vorgelegt bekommen kann, was einen dann in der Praxis wirklich auch beschäftigt. Und das sehe ich auch vollkommen ein.
Ja, also für mich war auch dieser Aspekt gerade mit der Seelsorge nicht, dass das nicht angeboten wurde. Das wurde angeboten. Das fand ich auch eine der sehr herausfordernden Unterrichtseinheiten mit Helge Stadelmann und dann auch der, ich habe ihren Namen vergessen, einer Ärztin aus Gießen oder Psychotherapeutin, meine ich, ist sie in Gießen, hat ihre Praxis dort. Und ich glaube nur, dass das für den Gemeindedienst als solches etwas ist, was ich jedem nur raten würde, dass man es auf jeden Fall mitnimmt. Wenn man das eben während des Studiums nicht hatte, dass man das auf jeden Fall nachholt. Also ich hatte einen Studienkollegen in Amerika gehabt, der ein Jahr später oder so als ich absolviert mit seinem Masterabschluss und ist dann direkt ins Promotionsstudium eingestiegen. Hat dann auf einmal für mich überraschend sehr abrupt mittendrin das Promotionsstudium abgebrochen. Ich habe nie mit ihm drüber sprechen können, warum, wieso, weshalb, was so seine direkten Beweggründe waren. Kriegte dann aber mit, dass er halt Dallas verlassen hat, in den Norden der USA gezogen ist, Texas verlassen, dann irgendwie, keine Ahnung, Minnesota oder so hochgezogen ist. Und er sagte, schrieb dann irgendwann auf Facebook so, ich bin jetzt Praktikant in einer Gemeinde. Ich war bis jetzt immer in so einem akademischen Kontext unterwegs und hat auch während des Theologiestudiums, während seines Masterstudiums einen Fokus auf die akademische, auf den akademischen Weg gelegt und nicht auf den pastoralen. Und er sagte, hat gemerkt, er hat so viel Wissen fachlicher Art, hatte aber von sich aus einfach überhaupt keinen Eindruck oder kein Empfinden gehabt, dass er das jetzt auch im Gemeindekontext ausleben kann. Und er hat sich wirklich eine Gemeinde gesucht, mit Leuten gesprochen, die sagen, wir sind dafür offen, jemanden mit aufzunehmen, den man als Praktikant begleitet. Und er hatte jetzt auch nicht die Arroganzanfall zu sagen, ich habe den Masterabschluss, ich weiß jetzt, wie Gemeinde zu machen ist, sondern er sagt, ich weiß vieles, ja, dafür habe ich den Masterabschluss. Aber ich weiß nicht, wie Gemeindearbeit im Endeffekt dann gemacht wird. Und in diese Phase, die muss es irgendwie auch ein Stück weit geben, dass auch eine Gemeindeleitung in der Lage ist, Leuten wie dich und mich und meine Bekannten da auch aufzufangen und zu sagen, wie führt man die eigentlich auch in den Gemeindedienst rein? Deswegen bin ich zum Beispiel jemand, der, ich habe das immer wieder mit meiner Frau auch letzte Tage drüber gesprochen, dass ich dieses Vikariat, wie es an sich in der evangelischen Kirche gepflegt wird, als eine sehr, sehr wertvolle und gelungene Zwischenschritt finde. Also als Idee, ich weiß nicht genau, ich bin überhaupt nicht mit den Details vertraut, alles halt, ne? Aber da glaube ich, dass da nochmal, dass das eine sehr gute Phase wäre nach dem Studium.
Ja, das Vikariat ist auch etwas, wo ich denke auch, das haben ja auch die FEGs und die Baptisten, da haben einige Bünde auch sowas. Und das ist einfach wichtig. Und dann auch, also ich würde gerne in Richtung der Studenten eben so einem wie mir sagen, Junge, vernachlässige diese praktischen Sachen nicht. Nimm das ernst, weil das Leben in der Gemeinde ist wirklich auch nicht Studium und nicht Akademie, sondern es ist was anderes und dafür musst du vorbereitet sein, wenn du da, und jeder Theologe sollte auch irgendwo in der Gemeinde einen Fuß haben. Auf der anderen Seite würde ich dann Richtung Gemeinden auch eben sagen, nur weil jemand fertig studiert hat, heißt es nicht, dass er fertig studiert hat. Und ich mache jetzt zum Beispiel eine Seelsorgefortbildung und ich empfinde das als unglaublich wertvoll. Und ich hätte das im Studium so wahrscheinlich nie so zu schätzen gewusst, wie ich es jetzt tue, weil ich Erfahrung gesammelt habe. Und dass man eben auch als Gemeinden für die Pastoren, die gerade vielleicht auch Anfänger sind, sagt, habt die Freiheit, Fortbildungen zu machen. Das ist in jedem Unternehmen, jedem guten Unternehmen so und sollte auch in der Gemeinde so sein, dass man nicht sagt, wofür sollten wir die jetzt noch eine Fortbildung freistellen und vielleicht auch noch bezahlen? Wir haben dich doch angestellt, weil du so ein guter Student gewesen bist. Das eine mit dem anderen, das ergänzt sich und schließt sich eben nicht aus, sondern es ist nötig, dass man dann auch sagt, jetzt weiß ich, worauf es wirklich ankommt und jetzt weiß ich auch, wo ich meine Schwerpunkte setzen möchte und die will ich ganz aktiv auch setzen.
Und was mich persönlich sehr hilfreicher Gedanke, super Gedanke, auch sich weiter selber fortzubilden, auch in Fragen, die wie diese seelsorgerlichen Sachen. Was ich aber darüber hinaus auch als eine Herausforderung sehe, ist, sich auch einfach nochmal diese Frage zu stellen, warum haben wir jemanden angestellt? was ist die Absicht, dass das einfach auch klar ist, dass es auch klar kommuniziert wird, weil ich auch glaube, dass die Bibel da schon etwas zu sagt. Also ich glaube nicht, dass die Bibel da einfach, ich hatte letztens ein Gespräch, da meinte, hat jemand auch, ja, wie wir Gemeindearbeit tatsächlich machen, da finden wir auch wenig Klares in der Heiligen Schrift. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatzpunkt ist. Ja, es bleibt vieles offen, wie wir es tatsächlich dann umsetzen und ausleben. Aber ich glaube, dass es schon einige klare Punkte gibt. Und da gehört für mich direkt zu, dass wenn Menschen, wenn man angestellt wird, besonders wenn man angestellt wird, dann sollte es nicht für eine Verwaltungsaufgabe sein, sondern für eine geistliche Leitungsaufgabe. Und das ist für mich, wenn ich an die Apostelgeschichte denke, als die Apostel irgendwann mal merkten, in Jerusalem, da ist so vieles, was in praktischer Art anfällt. Da haben sie sich Männer ausgesucht, die diese praktische Verantwortung übernommen haben, was ein Prototyp geworden ist für das spätere Diakonenamt. Aber von der Ausgangsbasis her waren sie natürlich mit dabei. Sie waren sich nicht zu schade als Apostel, auch mit anzupacken und Essen zu verteilen oder sich um die praktischen Nöte zu kümmern. Nur es war nicht ihre primäre Funktion, die sie eigentlich wahrnehmen sollten. Und das ist etwas, was ich als eine große auch Herausforderung sehe für den Gemeindedienst. Kommt immer auf den Kontext drauf an. Natürlich, jeder Gemeindekontext ist anders. Aber für mich wäre das ein Gedanke, den ich mitgenommen habe, zu sagen, wir stellen jemanden an, damit er auch, wie die Apostel, sagt, er ist im Wort und im Heiligen Schrift, also im Wort Gottes unterwegs und im Gebet. Aber guck mal auf Jobbeschreibungen heute. Das geht doch in die wenigsten Gemeinden haben wirklich den Fokus drauf zu sagen, nee, wir haben jemanden im vollzeitigen Dienst, damit er sich die Zeit nehmen kann, sich mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen und für die Gemeinde im Gebet zu stehen. Und das ist etwas, was ich aber als auch nicht verhandelbar irgendwie sehe. Weil das Wort Vorgabe von Gottes Wort ist. Und Gemeinden machen viel halt auch dann verständlicherweise auch Richtung verwalterische Aufgaben, was ja auch sein muss. Ist ja nicht so, dass ich sage, also jemand, der sich die Zeit nehmen kann oder der auch die Zeit für die Gemeinde hat, der muss auch irgendwie verwalterisch das ein oder andere auch irgendwie übernehmen können. Nur wenn man im Endeffekt mehr Sekretariatsaufgaben übernimmt als Gebet und Wort Gottes, einfach vom Zeitkonto her, dann passt was nicht in meinen Augen. Und das muss dann auch vom Gemeindehintergrund her sich klar werden, warum haben wir und was ist tatsächlich auch ein notwendige Struktur, die gegeben sein muss, damit wir auch tatsächlich gewinnbringend für alle Beteiligten hier auch Gemeinde Gottes bauen können.
Oder, und das ist für mich, worüber ich immer wieder nachdenke, oder man ist einfach ehrlich und sagt, wir brauchen einen Sekretär.
Genau, das kann man ja auch machen.
Und sagen, ja, das ist gut, dass du Gemeinde, also dass du Bibelschule absolviert hast, finden wir super, aber wir brauchen keinen, der uns im Gemeindevorstand unterstützt, wir brauchen keinen, der predigt, wir brauchen keinen, der alle geistlichen Sachen übernimmt und am Ende aber doch alles verwaltungsmäßig macht, sondern wir brauchen jemanden, der uns eben in der Verwaltung alles abnimmt, der ein theologisches Verständnis hat, aber das ist nicht seine Hauptaufgabe, sondern er ist vor allem Gemeindemanager, Verwalter. Und dann schreibt man das auch so aus und erzeugt keine falschen Erwartungen, sondern ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich weiß, ich kriege Gemeindeleben mit, ich sammle Gemeindeerfahrung, aber ich weiß, ich bin Sekretär und nicht Pastor.
Und ich glaube, dass das aber auch, also die Frage, die ich mir dann nur stelle, ist, wenn eine Gemeinde im Endeffekt dazu bereit ist und auch finanziell in der Lage ist, verwalterische Aufgaben dafür jemanden anzustellen und zu bezahlen. Was sagt das dann aber nicht bereit ist für die geistliche Leitung diese Möglichkeit zu geben? Da habe ich meine Zweifel und Fragen.
Ich habe mir das als notiert als ein Thema vielleicht für Duolog, hauptamtlicher Dienst, dass wir auch mal darüber reden, weil das etwas ist, worüber ich auch sehr viel natürlich reflektiere. Aber ich würde da jetzt nicht so ein Problem sehen, wenn man sagt, das gibt uns als Gemeindevorstand die Freiheit, als Ältestenrat, uns eben auf diese geistlichen Dinge zu konzentrieren und dass wir das andere in guten Händen wissen.
Nein, also wie gesagt, mir ging es auch um die Frage, um das zurückzugehen, wenn wir das mit einem Theologiestudium
verbinden. Ja, klar. Halt, ne? Ja.
Dann auch zu sehen, für die Praxis, was sind Herausforderungen, was sind Nöte, die auch da sind, wo ich auch einfach sagen würde, ja, das ist etwas, das ist eine Not, die auch nicht direkt das Studium selbst überhaupt. Also das kann das Studium selbst auch nicht beantworten. Ja. Das ist so diese Schnittstelle von Theologiestudium und praktischem Gemeindeleben halt, ne? Und da würde ich, wie gesagt, das können wir gerne nochmal aufgreifen am anderen Duolog, weil ich da schon auch mit deinen Buchempfehlungen der letzten zwei Male, da als du davon sprachst, dieser öffentliche Theologe,
ja,
und so weiter, also diese Funktion,
ja.
denn ich glaube, dass das Wort Gottes da nicht eine neutrale Position einnimmt und uns sagt, macht, wie ihr es wollt, sondern da gibt es auch vernachlässigte Befehle. Also, aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Gibt es noch Dinge, Karl, die du heute für wichtig siehst im Rahmen unseres Themas, dass wir über theologische Ausbildung sprechen und was davon übrig geblieben ist?
Nee, ich denke, wir haben eine breite Palette an Themen auch angepackt. Also von meiner Seite, natürlich in jedem Bereich könnten wir jetzt noch tiefer reingehen und noch mehr sagen. Aber ich denke, das gab trotzdem einen guten Überblick. Ich finde, als mein Fazit, ich bin unendlich dankbar für meine Ausbildung. Also ich weiß das zu schätzen, auch die unterschiedlichen Formen der Ausbildung, die ich genossen habe. Die praktische Lebensschule und auch das Thema Lebensschule haben wir jetzt vielleicht nicht ganz so angepackt, auch wenn darüber manchmal gelächelt wird, aber das war etwas, was mir geholfen hat. Also wenn ich...
Also du meinst mit Lebensschule das Internatsleben,
genau, der Bibelschule zum Beispiel, Prag, was manchmal auch skeptisch gesehen wird, aber wo ich sage, wenn ich mich jetzt vergleiche mit dem, wie ich damals gestartet bin, also wenn ich nicht diese Erfahrung in dieser Schulzeit auch gemacht hätte, dann wäre ich heute ganz anders und das würde mir schaden. Und ich bin dankbar für diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich bin dankbar für meine Ausbildung, für die praktische, auch für die eher theoretische in Gießen, für die Werkzeuge, die ich bekommen habe, von denen ich bis heute profitiere. Ich sehe, dass manches eben nicht vielleicht angepackt wurde und vielleicht auch nicht angepackt werden konnte, was ich mir hätte gewünscht, jetzt für meine ganz persönliche Situation in dem Dienst, in dem ich stehe. Aber ich bin trotzdem, ich denke, es ist wichtig und es ist auch wichtig, dass Gemeinden das unterstützen und dass Gemeinden ihre Leute auch dazu ermutigen, das zu tun, weil man davon im Grunde, wenn man das auch mit der richtigen Haltung tut, wenn man nicht überheblich wird, nur weil man jetzt plötzlich Bibelschüler geworden ist oder da absolviert hat oder was auch immer, sondern mit der richtigen Einstellung das auch mit in den Dienst nimmt und immer noch bereit ist zu lernen, dann ist das etwas unglaublich Fruchtbares, auch wenn es eben nicht alles abdeckt, was einem im Dienst begegnet.
Ja, also diese Dankbarkeit fürs Studium, die also ohne die Studium könnte ich mir den Dienst nicht vorstellen. Das ist für mich etwas, das sehr schnell klar geworden ist. Ohne den Bibelschuldienst und dann auch ohne das Masterstudium, ein absolutes Muss für mich persönlich gewesen, auch als Vorbereitung für den Dienst. Jeder Weg ist anders und jeder hat auch unterschiedliche Gabenfähigkeiten und Gott hat einfach auch für jeden und einen eigenen Plan fürs Leben und auch einen anderen eigenen Platz in der Gemeinde im Leben. Aber für das, wofür mir mein Herz brennt und für die Verantwortung, die ich auch bis jetzt schon auch in diesen wenigen Jahren auch getragen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich diese Verantwortung vernünftig hätte schultern wollen oder auch können, ohne das Studium. Das Studium hat mich auch dahingehend einfach auch vorbereitet, die Bereitschaft überhaupt zu haben. Und das heißt nicht, das ist mir auch aber auch wichtig zu sagen, das heißt nicht, dass wir als junge Generation besser dran sind als die ältere Generation. In meinem Kontext Leute, die oft noch in Russland schon noch geboren sind oder schon dort in der ehemaligen UdSSR ihren Gemeindedienst begonnen haben. Das heißt einfach nur, dass es eine andere Zeit ist, eine andere Herausforderung. Und wir sollten heute uns das Beste so gut wie möglich vorbereiten auch und für den Dienst. Dazu gehört auf jeden Fall das Studium. Mit dem Ausblick, und das fand ich einen so wichtigen Hinweis von dir, dass man nicht mit dem Studium ausgelernt hat, sondern danach auch immer noch zu sehen, es wird Bereiche geben, die werden jetzt ergänzt werden müssen durch punktuelle Seminare, Schulen und so weiter. Genau. Na gut, aber damit sind wir auch zum Ende gekommen von dem sechsten Duolog. Oder fünf. Genau.
Gut, Jürgen Schulz. Ich danke dir ganz herzlich.
Lieber Karl Karzelek, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Schneiden gleich.
Bis zum nächsten Mal.
Danke für diesen Austausch. Bis dann.
Ciao.